Hallo und herzlich willkommen, liebe Franchise-Geber und Franchise-Manager, zu einer neuen Folge hier im Franchise-Universum Podcast. Und heute geht es um Ideen, um Innovation, um Fortschritt, um Veränderung. Also alles, was wir brauchen, um vor allem in unsicheren Zeiten, aber auch in normalen Zeiten, ja, weiter zu bestehen, voranzukommen, weiter zu wachsen, zu expandieren. Und ich bin heute nicht alleine. Ich habe den Kai Postlauk mit dabei und ich freue mich sehr, lieber Kai, dass du hier mit dabei bist, denn du bist einerseits Franchise-Geber, das rechtfertigt dich hier in diesem Podcast darüber zu sprechen, weil du Franchise verstehst, von einem Fitness- und Kurskonzept könnte man jetzt sehr vereinfacht sagen. Aber, oder und, könnte man eher sagen, du bist gleichzeitig ein Experte für genau das, nämlich Ideen generieren, Kreativitätstechniken, Innovation vorantreiben in Unternehmen und dabei unterstützt du auch Unternehmen. Und ich freue mich sehr, dass wir diese zwei Facetten von dir hier in diesem Podcast einmal zusammenführen und damit die Franchise-Szene ein bisschen ideenreicher machen können vielleicht. Herzlich willkommen.
Super, vielen Dank, Stefan. Vielen Dank auch für die Einladung und ich hätte es sich besser zusammenfassen können.
Das freut mich.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und, das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls.
Dann lass uns doch direkt mal reinsteigen. Also Ideen. Das ist ja so eine Sache, hey, wer hat denn da so eine Idee, stelle ich mir so vor. Ich sitze in einem Workshop mit x Mitarbeitern oder Franchise-Nehmern oder Franchise-Nehmern und Mitarbeitern. Und ja, wir haben folgende Problematik, die wir vielleicht strategisch in den nächsten 1 bis 2 Jahren so anvisieren müssen, vom Markt ja gegeben womöglich. Und dann, wer hat denn Ideen, wie wir damit rumgehen können? Wäre das so ein offene Frage, wo gut was rauskommt?
Sogar die Standardfrage, ob dabei was gut rauskommt, steht natürlich immer auf dem anderen Blatt. Aber so läuft's ab, ne? Wir setzen uns zusammen, stellen uns rein, es wird eine Frage reingeworfen und dann wird wild drauf los, sage ich mal, gebrainstormt mit allen Wenn und Abers. Aber so läuft's in der Regel in der Klassik auch ab.
Ja, wenn das der perfekte Weg wäre, dann bräuchten wir Menschen wie dich wahrscheinlich nicht. Das heißt, ich vermute, es geht besser. Du wirst uns am Ende auch noch einen Game Changer mitbringen. An der Stelle sei schon mal angemerkt. Am Ende der Episode wolltest du uns Game Changer für die eigene Ideenfindung mit uns teilen. Ich fange trotzdem mit einer ähnlichen Frage jetzt vorne an, nämlich Ideen schnell, einfach und effizient zu entwickeln und dann natürlich auch umzusetzen. Wie können wir das angehen?
Im Prinzip mit einer Struktur, ich nenne es mal gerne den 5-Phasen-Leitfaden. Wir gehen ja sehr, sehr wild und intuitiv an diese Geschichte ran und oft passiert es eben, dass wir uns verzetteln. Wir rennen plötzlich von A nach B, wir sprechen nicht mehr über die Idee, wir sind schon bei der Umsetzung, plötzlich geht das Thema los. Ach, eigentlich haben wir gar keine Lust mehr, ja, es kommen immer wieder die gleichen Ideen raus. Und dieser 5-Phasen-Leitfaden, das ist sozusagen das Grundkonzept. Wenn wir uns an diesem Faden entlanghangen, dann wird es A für alle viel, viel entspannter, B, wir werden konkreter und C, wir kommen wirklich zu einem Ergebnis am Ende. Wir kennen sie alle, ne? Stundenlange Meetings und wir gehen raus, sind alle platt und haben keine Lust mehr. Und im Endeffekt steht wieder das Gleiche auf dem Papier, das schon immer auf dem Papier steht.
Ja, und wir haben die Sache tot diskutiert am Ende, ne? Das ist so, glaube ich, eine Empfindung, die man sehr häufig hat. Wir haben uns dreimal im Kreis gedreht, immer die gleichen Vorbehalte auch geäußert. Und ja, am Ende sind wir nur wenig schlauer als vorher. Zumindest haben wir keine konkreten Ergebnisse so im Sinne von, okay, wer macht jetzt was bis wann? Was ein wünschenswertes Ergebnis wäre, um die nächsten Schritte dann auch anzugehen und in die Veränderung zu kommen.
So ist es, absolut, ja. Und wir gehen sogar noch einen Schritt weiter in diesem Konzept oder in diesen Phasen. Eine gute Idee ist relativ schnell entwickelt, wenn man weiß, wie, wenn man dran bleibt. Und wir haben immer wieder das Stoppschild am Ende natürlich auch der Umsetzung, ne? Und da wird auch oft ganz vieles, ich nenne es mal, falsch gemacht oder nicht richtig gewertschätzt. Eine tolle Idee ist nicht gleich ein Garant für Erfolg. Wir haben Ideen produziert und locker 80-90% der guten Ideen fahren trotzdem an die Wand, weil wir nicht richtig in die Umsetzung gehen, weil wir die Umsetzung nicht richtig planen oder auch die Ideen nicht richtig in Anführungsstrichen bewerten. Und für mich gehört zu diesen 5 Phasen eben auch am Ende die Bewertung einer Idee, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und dann natürlich die richtige Umsetzung im Sinne von To-Dos und wer ist mit dem Boot und was müssen wir jetzt ganz konkret machen.
Okay, also du spannst uns schon auf die Folter. Wir wollen jetzt gleich natürlich die 5 Phasen dann auch wirklich erfahren. Na klar, ich würde vorher noch eine kleine Franchise-bezogene Schleife drehen wollen, nämlich man kann das, glaube ich, so Ideengenerierung oder überhaupt Veränderungsbereitschaft und Veränderungsfähigkeit, würde ich es jetzt mal ein bisschen abstrakter nennen, ist ein so hast du es mir im Vorgespräch auch gesagt, ein Soft-Skill, was für die Zukunft wichtig ist. Wahrscheinlich auch immer schon war, um einfach sich in der Zukunft weiterzuentwickeln. Inwiefern siehst du dieses Soft-Skill im Zusammenspiel zwischen Franchise-Gebern, Franchise-Nehmern und Mitarbeitern? Wie würdest du das auf das Franchise übertragen? Hat der Franchise-Geber vor allem die Pflicht, solche Soft-Skills mitzubringen? Haben es alle? Wie siehst du das?
Ein Geben und ein Nehmen, ne? Also ich sehe es so, dass der, oder andersrum ausgedrückt, wir brauchen alle neue Ideen, wir wollen alle neue Ansätze. Natürlich ein Never Stop Running System, dafür haben wir ein Franchise-System, wir wollen ja nicht jeden Tag unser Business neu erfinden und alles auf den Kopf stellen. Und trotzdem müssen wir immer wieder einen Schritt weiter sein, sowohl der Nehmer wie auch der Geber. Und das heißt, wir müssen auf andere neue Ideen kommen, sei es drum kostengünstiger, innovativer, ne? Alles, was eben da so ansteht. Und ich sehe es eben nicht als Einbahnstraße, sondern es sind eine beidseitige Geschichte. Ich persönlich, auch als Franchise-Geber, sage mir, wie kann ich natürlich meine Franchise-Nehmer so unabhängig und so innovativ und so effizient wie nur möglich machen? Wie schaffe ich es, dass sie mitdenken und eben nicht nur am Tropf hängen, sage ich es einfach mal so, die Franchise-Nehmer, die wir haben, die wollen ja auch und müssen ja auch unternehmerisch tätig sein. Also ein Soft-Skill oder ein Werkzeugkasten, den ich als Franchise-Geber meinen Franchise-Nehmern an die Hand gebe und natürlich dann im Gegenzug erwarte, dass sie auch dieses Modell oder dieses Konzept nutzen, indem sie es auch umsetzen und ausprobieren und dranbleiben. Auch das ist natürlich, nehme ich vorweg, Kreativität ist ein Muskel, den muss man trainieren. Nur, dass ich jetzt ein paar Sachen mal angelesen habe und sage, yippie, super, jetzt bin ich hier die Nummer 1. Das wird natürlich so nicht funktionieren.
Okay, und auch das Zusammenspiel zwischen Franchise-Geber und Franchise-Nehmer wird zu trainieren sein, ne? Denke ich. Dass also die Ideen dann auch in die richtige Richtung fließen. Weil letztlich muss die Systemzentrale für alle entscheiden und entscheiden, welche Ideen denn aus ganzem System im Sinne von Standardisierung ausgerollt werden. Und ich glaube, damit sprichst du einen sehr, sehr wichtigen Spagat an, der im Franchise vielleicht ausgeprägter ist als in anderen Unternehmen, nämlich der Konflikt zwischen Veränderung, schnelle Veränderung, aber auch gleichzeitig Standardisierung und Einheitlichkeit. Wie würdest du das im Franchising beschreiben? Ist das schwieriger als in anderen Unternehmen? Und was heißt das im Umkehrschluss? Wie kann man damit umgehen?
Hoffentlich sehr offen im Umgang, weil das hat nämlich die Erfahrung gezeigt. Das Thema letztendlich, ob es jetzt extrem strategisch ist oder ob es ein operatives Thema ist, ist das Schöne mit diesen Kreativitätstechniken oder mit dem Ideenmanagement. Du kannst damit alles bearbeiten. Und ich stelle den Leuten oder meinen Franchise-Nehmern das immer zur Verfügung. Sie dürfen und müssen im Alltag ihre eigenen kleinen Dinge, die sie auch lösen können, mit neuen Ideen bestücken. Und da dürfen sie ausprobieren. Das ist so ein gewisser sicherer Rahmen. Natürlich stehen wir im Austausch. Und ich sage auch immer, jetzt zeig mal her, was hast du denn gemacht? Und dann komme ich als Franchise-Geber und gebe hier noch ein paar Tipps aus meiner Sicht dazu. Umgekehrt nehme ich die Franchise-Nehmer alle mit ins Boot und sage, wenn es jetzt hier um die strategische Ausrichtung auch geht oder auch mit denen, die sehr weittragend sind, die wir dann vielleicht auch standardisieren können, arbeiten die hier quasi auch mit für meine Ziele. Und da haben wir natürlich zwei Mücken mit einer Klappe geschlagen. A, das ist die Identifikation mit dem uns als Franchise-Geber. Und B, natürlich auch, ich habe aktiv mitgearbeitet. Ne? Also auf diese, wie du sagst, eben Schmerzstellen oder Reibungsverluste, ne, dass die Franchise-Nehmer auch manchmal sagen, ha, was machen jetzt hier die Geber wieder hier? Ne? Was macht denn jetzt hier so die Leitzentrale? Und wir identifizieren uns gar nicht mit dem Thema.
Ja, ich glaube, damit hast du sehr gut umschrieben, Ideengewinnung ist keine Einbahnstraße. Ne? Das ist etwas, was du, glaube ich, regelmäßig sagst. Und das ist genau das, was du jetzt beschrieben hast. Es fließt in beide Richtungen. Es passiert beim Franchise-Nehmer im Kleinen, so verstehe ich dich, also bezogen auf sein Unternehmen. Das ist seine unternehmerische Verantwortung, hier in den kleinen Sachen auch zu innovieren, Ideen zu generieren. Das kann ja auch sein, weiß ich nicht, wie gestalten wir unsere Mittagspause gemeinsam oder sowas. Ne? Etwas, womit der Franchise-Geber überhaupt nichts zu tun hat, sondern was wirklich das Unternehmen an sich betrifft, das Franchise-Nehmer-Unternehmen, als auch dann die großen Innovationen, wo der Franchise-Nehmer sehr viel zu beitragen kann, weil der ist ja vorne an der Front, der ist am Kunden, der kann ganz viele Ideen generieren, die für die Systemzentrale relevant sind. Und die Aufgabe der Systemzentrale ist es einerseits, eigene Ideen zu generieren, aber auch gleichzeitig zuzuhören, zu bewerten und dann zu gucken, was setzen wir um und rollen es für alle aus. Und das ist, glaube ich, das, was du gerne so als keine Einbahnstraße beschreibst, ne? Weil das in beide Richtungen gehen muss.
Absolut, absolut. Das eine ist ja, ich habe nicht die Möglichkeit, Ideen zu entwickeln, aus verschiedenen Gründen, von beiden Seiten. Ne? Da haben wir genau diese Blockade, ne? Jetzt macht halt mal, jetzt halt doch die Unternehmer oder jetzt mach halt mal, ne? Du bist halt der Franchisegeber, dann hängen wir so in unserem Sumpf. Und wenn dieser Austausch stattfindet, eben nicht als Einbahnstraße, dann ist einmal das Ventil geöffnet und dann haben beide Seiten was davon und wir wissen, wann entstehen Ideen, wann wird was umgesetzt, wenn wir Begeisterung wecken. Dann habe ich Begeisterung, wenn ich einen Nutzen habe. Was ist der Nutzen? Ich will Geld, ich will Umsatz, ich will neue Kunden, ich will ein tolles Leben haben. Und das auf beiden Seiten. Und das bedingt dann das andere. Und dann macht es auch wirklich, wirklich Spaß. Ich darf, wenn jetzt passt, eine kurze Anekdote.
Ja, gerne.
Muss ich schnell erzählen. Ich hatte für die Deutsche Flugsicherung einen Workshop gemacht. Und da war wirklich die, ich darf es auch sagen, ist abgestimmt natürlich. Und da war wirklich die Geschäftsführung, hat dann auch gesagt, Kai, ich will alle meine Leute mit ins Boot holen. Das sind jetzt keine Franchise-Nehmer, aber eigentlich sind Mitarbeiter ja auch kleine Franchise-Nehmer im Unternehmen, wenn man es so betrachtet. Und es war ja wichtig, ne, dass die Leute auch mitdenken, dass sie rauskommen aus diesem, naja, ich lasse mich mal berieseln, Trott. Und wir haben wirklich innerhalb von einem Tag mit 470 Leuten online Tausende von Ideen generiert. Also das war mein Highlight. Ich muss wirklich sagen, ich hatte Schweißperlen auf der Stirn. Das war noch zu Corona-Zeiten und das alles online. Natürlich gab es ein bisschen Backoffice und Schulung von mir. Aber ich bin rausgegangen und habe mir gedacht, wow. Und die Erkenntnis oder das Feedback war, alle Leute, und sie hat alles aufgemacht, sie hat gesagt, alle dürfen mitmachen. Das war vom Azubi über die Reinigungskraft bis zum Piloten, Lotsen, alles dabei. Alle, die Lust hatten, waren in dieser Session dabei. Und da kamen Ideen raus, unbezahlbar. Ich sage mal, das Potenzial liegt so im Unternehmen, in den Leuten und mit dem richtigen Werkzeug. Cool. Also ich glaube, die hatten 2 Wochen gebraucht, um diese Ideen überhaupt zu sortieren. Ja. Und er hat gesagt, das geht natürlich runter wie Öl. Das ist das Proof of Concept. Und es funktioniert, auch bei der Behörde schon fast.
Und das Ideen sortieren ist dann auch ein Teil dieser 5-Phasen-Modelle, oder?
So ist es, ja.
Das heißt also, lass uns gerne mal reintauchen, so aus deiner Erfahrung heraus, wenn du in Unternehmen reinkommst und die sagen, ey, wir haben schon 10 Schleifen gedreht, aber es funktioniert irgendwie nicht richtig, du musst uns jetzt retten. Was sind so die typischsten Gründe, dass Ideengenerierung nicht funktioniert in Teams ganz allgemein und vielleicht auch speziell im Franchise, falls du spezielle Franchise-bezogene Gründe siehst?
Die Klassiker sind immer Kreativitätskiller. Ne? Ich gehe dann immer sehr intuitiv in die Geschichte und oft haben wir natürlich solche Dinge wie, ach, das haben wir doch schon immer so gemacht, ja, aber, ach, das geht nicht, dafür haben wir nicht das Geld. Also dieses permanente Ping-Pong zwischen negativ und positiv. Und das ist, kann man vergleichen wie mit einem Kurzzeit oder mit einem Sprinter. Ne? Wenn du natürlich losrennst und alle 2 Meter aufhören musst, weil du dich nur Senkel aufgehen oder du ein Interview geben musst, dann wirst du eben nicht deine Zeit erreichen im Ziel. Und das sind oft solche Dinge, die natürlich, das macht müde, das zermürbt, ne? Dieses strukturierte Anleiten und dieses eben positive Weiterentwickeln. Das sind so die Klassiker, als Kreativitätskiller auch genannt. Und das kann natürlich irgendwann zu Denkblockaden führen. Wenn auch diese Sache der Umsetzung, dann kommst du vielleicht doch mal irgendwie zu einer Idee, ne, dann bockst du das durch mit allen Widerständen und kämpfst um deine Idee und bist dann eigentlich schon platt.
Weil ich Recht haben will vielleicht auch, weil mein wichtigeres Motiv, Recht zu haben und irgendwie im Scheinwerfer nicht zu stehen, also des Einzelnen, sein könnte, mehr als die Qualität der Idee selber, oder? Das könnte vielleicht auch so ein Ego-Thema sein.
Ganz wichtiges Ego-Thema, genau richtig erkannt, Steffen. Wenn du natürlich auch Alpha-Tierchen drin hast oder die Hierarchie-Themen, Mitarbeiter, Führungskräfte, je nachdem, wo du bist, ist außen immer hui, oft hui, in auch manchmal nicht so toll. Und das sind ganz viele Befindlichkeiten drin, ne? Vom Ego über Verantwortung, über Aufgaben, Bereiche. Und sowas blockiert natürlich Innovation oder Ideenentwicklung.
Siehst du da im Franchise auch vielleicht zusätzliches Potenzial, was das angeht, durch diese, naja, dann doch auch hin und wieder eher hierarchische Rolle zwischen Franchisegeber und Franchisenehmer? Und die Franchisenehmer sind dafür aber sehr viele. Also eine große Anzahl an Franchise-Nehmern, die natürlich auf die Vorgaben, auch bei Innovationen und so weiter, des Franchise-Gebers hören müssen. Und gleichzeitig der Franchise-Geber, der irgendeine Idee durchdrückt. Siehst du da besonders viel Potenzial gegenüber anderen Cases oder ist das überall so, wo immer auch nur ein bisschen Hierarchie ist?
Ich denke, das Grundprinzip ist überall ähnlich. Das hängt ein bisschen was mit der Philosophie des Unternehmens oder hat was mit der Philosophie zu tun. Aber im Franchise-Nehmer und Franchise-Geber haben ja nochmal ein besonderes Verhältnis. Das ist ja immer so dieses Geben und Nehmen. Und du hast ja immer zwei Welten und jeder hat ja in seiner Welt auch ein Stück weit Recht. Da müssen wir den Finger ja auch in die Wunde reinlegen. Wir sind nicht alle perfekt. Und wir haben ja immer unser Ziel und wir wollen alle eigentlich für uns die Effizienz und immer das Beste. Und wir reden manchmal aneinander vorbei und da sehe ich nicht nur das Potenzial, sondern über diesen Schlüsselfaktor der Ideenentwicklung kriegst du ein ganz anderes Verständnis für die andere Welt. Noch einmal, außer eben nicht nur zu sitzen und zu sagen, ich erzähle dir jetzt mal als Franchise-Geber, was mir denn so im Kopf rumschwebt, was mir wichtig ist. Und der Franchise-Nehmer hat dann seine Problemchen natürlich auch klar. Und das löst sich. Und das merke ich auch unabhängig von der Branche, dass dann plötzlich auch so ein Miteinander, eine Wertschätzung, oh ja, jetzt habe ich verstanden, entsteht. Und wenn wir das dann schaffen, auch im Franchise-Bereich zu sagen, hey, wir sind gar nicht so weit weg voneinander, wir arbeiten ja zusammen und hier noch viel mehr wie sonst, dann kann so ein Funke entstehen, wo wir sagen, jetzt wird's cool. Ne? Und wenn dann auch einer mal sagt, wenn es dann heißt, naja, wir haben eine super Innovation, ja, aber das können wir jetzt gar nicht umsetzen. Wir haben übrigens dann eben auch mit dem Thema der Ideenbewertung, ist nicht mehr im Nebel, sondern wir wissen ganz genau, warum wir was umsetzen können oder warum nicht. Und dann haben wir das Verständnis und dann entsteht Entspanntheit, weil dann zeige ich auch mal, naja, stimmt aus deiner Sicht, hast vollkommen recht, das Risiko wäre mir jetzt auch zu groß, ne? Oder. Und das heißt, da wachsen wir zusammen. Das ist dann wirklich nicht nur nach außen, huhu, wir sind hier ein Team und wir arbeiten an einem Ziel, sondern es wird gelebt. Und über so eine Session immer wieder dieser Aha-Effekt, wenn die Leute rausgehen und sagen, wow, ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt hier so harmonisch miteinander umgehen und dass dabei was rauskommt und unabhängig davon, wer ist oder wer was kann. Es geht immer nur coole Sache, toll auf den Punkt gebracht. Jetzt haben wir Ergebnisse, jetzt haben wir eine Klarheit. Und da sehe ich das riesige Potenzial, auch im Franchise.
Ja, ja. Na, dann würde ich doch vorschlagen, dann lass uns doch mal das Geheimnis lüften und die ideale, aus deiner Sicht, Vorgehensweise mit dem Fünf-Phasen-Modell mal beschreiben. Womit lege ich los?
Super, ja. Also das kostet jetzt Geld. Ich blende jetzt auch gleich meine Bankverbindung ein. Alles gut. Also die fünf Phasen geht. Erster Step ist das Thema Mindset. In der Tat zu sagen, habe ich Lust auf Veränderung? Wie stehe ich zu diesem Thema? Veränderung hat immer was mit Change zu tun. Change hat immer was damit zu tun, ich muss meine Komfortzone zu lassen. Ja, es ist ja bequem vielleicht da, wo ich mich gerade befinde, auch wenn es vielleicht nicht so toll ist. Ne? Und das heißt, ich muss irgendwie einen Vorteil haben. Ich will mich bewegen. Ich will mit Lockerheit an die Sache angehen. Das muss erstmal geklärt sein. Beziehungsweise da gibt es eben Möglichkeiten, ein bisschen die Leute auch einzunorden oder da mitzunehmen. Es geht jetzt nicht darum, dass sie wie ein Honigkuchenpferd jetzt durch die Welt laufen, aber sie sollten halt auch ein bisschen Lust drauf haben.
Wie mache ich das als Unternehmensführer, dass ich so ganz grob mein Team da einnorde oder auf die Reise mitnehme? Ich stelle mir so vor, wir sitzen im Workshop zusammen und die ersten 10, 15 Minuten wollen wir mal versuchen, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen vom Mindset her. Kann ich mir das so vorstellen? Mhm. Wie würde ich das angehen, wenn ich in der Verantwortung des Workshops wäre?
Also ich sage immer so die drei Ebenen, die Dreifaltigkeit. Ne? Du hast so drei Ebenen. Du hast natürlich dein mentales Thema, du hast dein körperliches und du hast natürlich emotional dein Herzthema. Und diese drei Dinge. Ne? Also ich beginne immer mit einer lockeren Geschichte, mit Übung. Einfach, dass es so ein bisschen ein Spaß kommt und sagen, hey, wir haben jetzt hier was vor, das soll nicht zähfließend werden, das soll nicht zu Tode diskutieren. Aber wir machen wirklich ein paar körperliche Übungen aus der Kampfkunst, um einfach die Leute so ein bisschen Body and Brain Übungen locker zu machen. Wir gucken, dass wir emotional reingehen und da auch wirklich Zeit lassen für ein bisschen Smalltalk. Also wirklich auch nur dieses, hey, jetzt geh mal, komm mal raus aus unserem Unternehmensthema, ne, an. Und ich gehe in diese mentale Geschichte rein und erkläre dann immer zu sagen, wo wollen wir denn hin? Ne? Warum wollen wir denn jetzt was verändern? Und Marc Aurel hat es mal gut formuliert, er hat gesagt, wenn du willst, dass die Leute ein Boot bauen, gib ihnen keinen Werkzeugkasten, gib ihnen keine Anleitung, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer. Und wenn ich merke, 8 Wochen Urlaub, Karibik, all inklusive, ich muss nichts bezahlen, dann geht's Kopfkino los. Und dann sind wir da und sagen, ich will. Ne? Und dann kommt die zweite Frage immer, ja, wie schaffe ich das jetzt? Ne? Und dann hast du eingestimmt auf dieses Thema, was da kommt. Also immer eine Leichtigkeit und immer das Wie und weniger das Was. Mhm. Oder das Warum und weniger das Was und das Wie. Und ich zeige oft dann auch, und ich sage, schau mal, letzte Session haben wir das und das gemacht. Oder in der Firma wurden 300 Ideen in 20 Minuten entwickelt. Solche Dinge. Also immer Erfolgserlebnisse von anderen zeigen, okay, oder aufzeigen. Ja. Und dann merke ich, jetzt haben sie Lust.
Okay, also Phase 1 würde ich jetzt mal übersetzen, zeige ihnen das Meer.
Ich zeige ihnen das Meer. Oder die Berge, je nachdem, ne? der Empfänger, der Sender.
Cool, Phase 2?
Fragestellung. Themenfelder. Es ist verrückt, es ist immer ein Stolperstein. Die Leute belächeln das immer, wenn ich es vorstelle, sage, hey, ihr müsst wissen, was wollt ihr denn jetzt überhaupt? Ne? Was ist denn euer Thema? Und wir müssen eine konkrete Frage ableiten. Und da tun sich die Teilnehmer unheimlich schwer. Eigentlich ist immer irgendwo, irgendwie blöd oder eigentlich wollen wir ja. Und es ist gar nicht so einfach, konkrete Fragen auf den Punkt zu bringen. Also Beispiel, ne, wir wollen den Umsatz steigern. Frage ich immer so provokant rein, ist das eine gute Frage? Ja, natürlich, ist doch ganz klar. Ne?
Die Frage wäre, wie steigern wir den Umsatz wirklich schnell?
Sehr gut. In welchem Zeitraum? Für welche Zielgruppe? Für welchen Markt? Für ein Teilprodukt, Teildienstleistung? Und plötzlich habe ich eine andere Ausgangssituation und der Kopf tickt schon anders, ne? Weil Umsatz, steckt viel drin. Also die Frage kann zu groß sein, die kann zu klein sein. Ne? Können wir den Umsatz innerhalb von 20 Minuten steigern am Mittwochvormittag? Das kann auch zu eng werden. Aber das ist dann ein Learning, auch mit der Gruppe. Da muss man ein bisschen reinwachsen. Aber die Erkenntnis ist wichtig, dass überhaupt klar formuliert wird.
Wenn die Frage zu eng ist, kann ich mir auch vorstellen, dass die dann wieder die Kreativität einengt. Ne? Dass wenn eigentlich die Frage schon darauf abzielt, wo ich eigentlich hin will, mache ich mir ja den Raum zu für Ideen, die ich noch gar nicht absehen kann, dass ich vielleicht dorthin wollen könnte.
Definitiv. Und dann sind wir wieder im Tunnel, dann sind wir wieder beim Standard und dann stehen wieder die drei, wenn ich Glück habe, die drei Sachen drauf, die eh schon draufstehen.
Ne? Okay.
So ist es. Mhm. Ja, also Fragestellung, ganz, ganz wichtiges Thema.
Mhm. Ja, okay. Und dann geht's weiter in die dritte Phase, wenn wir eine gute Frage auf dem Papier stehen haben oder auf dem Flipchart wahrscheinlich.
Absolut. Und auch mehrere. Man darf auch gerne ein paar Unterfragen ableiten. Fragen kann man nie genug haben. Okay. Die dritte Phase ist in der Tat die Ideenentwicklung. Das ist natürlich die heiße Phase. Hier gehen wir rein und entwickeln in kürzester Zeit viele Ideen. Hier geht es darum, Schlagzahl erhöhen, alles reinwerfen, alles, was wir dürfen. Wir entwickeln Ideen und bewerten noch nicht Ideen. Das ist dann die Phase 4. Also bewusst mal trennen, Entwicklung und Bewertung. Ne? Das heißt, wir sind im Flow und das ist, wie wir im Training sind, wie wir beim Essen sind, wenn wir ständig unterbrochen werden oder im Business, kann nichts rauskommen. Und somit Ideen entwickeln, Gas geben, Stichworte aufschreiben. Und hier auch noch ein Clou, gern alles ist erlaubt. Was wir machen ist, wir hängen schon so im Tunnel, wir haben sofort im Kopf, bei uns geht es nicht, wir dürfen es nicht, wir haben das Geld nicht, für uns ist das Quatsch, ne? Machen wir schon immer so. Das heißt, in dieser Phase geht es wirklich darum, alle Tabuthemen, es ist alles erlaubt. Ne? Wir versuchen verrückt und wirklich über die Grenze zu denken, weil unser Hirn natürlich automatisch von verrückt nach normal ableitet. Wir würden immer sagen, naja, so geht's ja jetzt hier nicht, ne? Aber bei uns könnte man das ja so und so. Sprich, von groß nach klein ist viel einfacher für unser Hirn, wie irgendwo noch was dran zu legen. Mhm. Michelangelo hat es ja schon gesagt, Perfektion ist nicht, wenn ich nichts mehr hinzufügen kann, sondern quasi, wenn ich nichts mehr weglasse.
Ich könnte mir vorstellen, in dieser Phase führen viele Wege nach Rom, oder? Es gibt auch bestimmt 100 Kreativitätstechniken, die ich hier jetzt abseits des klassischen Brainstormings einsetzen kann, oder?
100, du hast richtig erkannt, 100 Basistechniken, sagt die Literatur, mittlerweile sogar über 1000.
Ach, tatsächlich 100.
In der Tat. Und mittlerweile auch über 1000 Variationen schon. Also das Schöne an der Sache ist, dass sich die Kreativitätstechniken auch wieder verändern und wieder neu zusammensetzen. Du kannst Dinge miteinander kombinieren, ja, und dann entstehen schon wieder neue Dinge. Und das ist eigentlich auch der Spirit, wer heilt, hat recht. Ich bin Mensch von, wir brauchen Leitlinien, wir brauchen Konzepte, wir brauchen Abkürzungen und alles gut, solange ich zu meinem Ziel komme. Und ansonsten lasse ich aber auch Raum für, wer halt hat recht. Und wenn ich zum Ergebnis komme, dann ist das Proof of Concept. Und ob ich das erreiche, indem ich einen Kopfstand mache oder Dauerlauf oder wie auch immer, dann ist das wirklich eine Geschichte, wo ich sage, diesen Punkt müssen wir uns offen lassen. Und das wird auch in vielen Unternehmen zu eng gemacht. Also auch da geht sofort 70% des Potenzials verloren, weil wir sofort schon wieder in Lösungen denken oder in Rahmenbedingungen, die so eingebettet sind, dass er sagt, da kann nichts thinking out of the box entstehen. Da werden immer Standardlösungen entstehen. Und dann sage ich als Effizienzmensch, sage dann in dem Moment, dann vergiss das Meeting, ja, dann mach lieber eine halbe Stunde Pause, weil Standard können wir, Standard haben wir. Die Zeit ist verschenkt. Und verrückt zu denken, die Gedanken sind frei, das ist das Modell. Und was wir daraus machen, steht ja auf einem anderen Blatt.
Was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt deinen 5 Phasen folgen möchte und in dieser Phase drüber nachdenkt, bei so viel Auswahl an Kreativitätstechniken, womit starte ich denn? Also welches Werkzeug aus dem Werkzeugkasten nehme ich denn raus? Wahrscheinlich ist das nicht die wichtigste Frage, weil es ist ja häufig so, auch wenn du irgendwelche anderen Probleme hast, es ist am Ende nicht das Tool, zum Beispiel die Software, die über Erfolg oder Misserfolg entscheidet, sondern wie du sie anwendest und so weiter. Wenn du mit deinen To-Dos nicht klarkommst, dann ist es selten ein anderer To-Do-Planner, der dich ans Ziel führt, sondern es hat häufig was mit deinem Hirn zu tun, wie du mit diesen To-Dos und all dem, was dranhängst, wie du damit umgehst. Und da ein Umdenken macht dich, lässt dir den Stress nehmen. Ich übertrage das mal auf diese Ideengenerierungsthematik. Ich vermute mal, welche Kreativitätstechniken du nutzt, ist jetzt nicht so kriegsrelevant. Hauptsache, du nutzt eine. Und trotzdem komme ich mit der Frage, wenn jemand mal das erste Mal etwas systematischer in die Ideengenerierung reingehen möchte nach deinem 5-Phasen-Modell, wie könnte er anfangen, was vielleicht auch etwas ist, was er nicht immer schon so gemacht hat, wie zum Beispiel Brainstorming?
Genau richtig, ne? Du hast natürlich Techniken, die sind, haben eine kleinere Hürde zum Einstieg, haben ein schnelleres Erfolgserlebnis, ne? Also eine einfache Technik. Ich plädiere immer für Einfachheit. Es gibt auch sehr komplizierte. Und es gibt natürlich ein paar Techniken, die sich für das eine oder andere besser eignen. Aber im Prinzip sind sie alle multifunktionell einsetzbar. Also meine Hausempfehlung wäre, es gibt die Kopfstandtechnik, also gibt es natürlich auch YouTube und Co., ne? Bewusst zu sagen, nimm eine einfache Technik, die ein schnelles Erfolgserlebnis hat. Und die Kopfstandwelt zum Beispiel, da kommst du super schnell zu Ergebnissen und hat noch den riesen Vorteil, auch so ein kleiner Gamechanger zwischendrin als Tipp, du kannst Personen, die nicht gerade positiv eingestellt sind, das haben wir ja auch mal im Leben, sind ja nicht alle optimistisch. Du kannst dieses negative Potenzial in dieser Technik nutzen. Das heißt also, die dürfen wirklich mal diese ganzen negativen Dinge rauslassen und dann werden wir diese negativen Dinge wieder in positive Dinge ableiten. So nennt sich diese Technik. Du fängst mit einem positiven Thema an, wie können wir den Umsatz steigern? Negative, was können wir tun, um keinen Umsatz zu machen? Und dann darfst du mal rauslassen von was ich Kunden verprügeln, Franchise-Nehmer auf die große Reise schicken, wie auch immer. Und das ist eine Geschichte, die uns sozusagen evolutionsbedingt in die Wiege gelegt wurde. Wir können uns negative Dinge schneller, einfacher, nachhaltiger und viel detailgetreuer merken, weil negativ wollen wir nie mehr erleben im Leben. Somit Schutz im Kopf und somit wird hier ganz, ganz viel rauskommen, eher wie bei positiv. Und der Aha-Moment ist wirklich, dass du aus jedem Negativen was Positives ableiten kannst. Du hast am Ende eine tolle Liste, sagst, wow, hast tolle Ideen generiert und hast sogar noch 2 Mücken mit einer Klappe geschlagen. Du hast nämlich auf deiner Liste eine negative Checkliste, vielleicht von Dingen, die es schon gibt im Unternehmen und über die ich noch nie nachgedacht habe oder die Leute das noch nie angesprochen haben oder es noch nie relevant war, aber Gefahren bergen könnten. Oder und es sind Dinge drauf, wo du sagst, naja, stimmt, könnte eintreten. Haben wir noch nie drüber nachgedacht. Das heißt, ich kann präventiv am Anfang arbeiten. Und somit hast du wie beim Überraschungsei 3 Dinge auf einmal, ne?
Ja, okay.
Tolle Ideen generiert, Checklisten.
Und du ziehst dich emotional im Team dann aber nicht zu sehr runter, dass du die ganzen Gefahren der Zukunft siehst und wir werden in die Insolvenz rutschen und ich weiß nicht was alles, dass man sich so in so eine Abwärtsspirale reinbegibt durch diesen Fokus auf Negativität am Anfang? Die Gefahr besteht nicht?
0. Du siehst ja etwas und ich sage, was macht die Spirale aus? Oder was bereitet uns Stress? Dinge, die wir nicht kennen. Sobald ausgesprochen ist, ist immer noch nicht schön, ne? Aber ich habe die Diagnose und ich habe die Ursache und jetzt kann ich damit umgehen, jetzt kann ich daran arbeiten. Und alles andere finde ich sogar viel schlimmer. Hätte Fahrradkette, ne? Und dann gehen die Gerüchte, dann geht Kopfkino los. Und wenn man das und dann fahren wir da an die Wand oder da springen wir uns wieder ein Franchise-Nehmer ab. Und wenn wir damit offen umgehen und wir lassen das Negative gar nicht stehen, Und dann ins Positive abwandeln, haben wir einen tollen Effekt. Also du sprichst gut an. Ich habe immer mal mindestens einen Teilnehmer, Teilnehmerin im Boot, die sagt, oh Gott, ah, ich kann gar nicht auch. Ich bin nicht negativ. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie wir jetzt da das Worst-Case-Szenario an die Wand schmeißen. Will ich gar nicht. Ich bin positiv eingestellt. Und die brauchen ein bisschen Überwindung. Und wenn sie aber dann drinstecken und merken, wow, ja, dieser Switch von negativ zu positiv, das ist ja schon eine Komfortzone, die wir verlassen. Und wenn sie dann merken, es geht gut aus und es ist Mittel zum Zweck, dann haben sie erkannt, dass oft der Weg ja gar nicht entscheidend ist. Also chinesisches Sprichwort, du weißt, wenn du nicht weißt, wo du hin willst, kannst du nicht ankommen, ne, zum Thema Klarheit. Und natürlich auch zu sagen, was ist wichtig? Ist mir der Weg wichtig? Von den Abläufen, dann lege ich den Fokus auf den Wert, dann ist Ergebnis irrelevant. Oder ich sage, ist mein Ziel wichtig? Und dann muss ich natürlich auch mal zugeben können, dann, wenn du mit dem Fahrrad besser ankommst wie mit dem Bus, dann nimm doch bitte das Fahrrad. Ne? Dann ist mir das egal. Hauptsache, du bist hier. Und das ist auch so ein Change, wo wir die Leute vielleicht oft zu eng halten. Also ich habe mich auch dabei als Franchise-Geber und sage, hey, wir haben unsere Abläufe, unsere Routinen und die müssen jetzt alles genauso. Und manche Dinge müssen auch so gemacht sein. Und manchmal sind wir aber vielleicht zu überkonditioniert. Und dann muss ich mich auch mal fragen, hey, okay, was will ich eigentlich? Sie sollen zufrieden sein, Geld machen, sich wohlfühlen. Und wenn die einen anderen Weg haben, dann lasse ich es laufen, ne, weil der Weg nicht wichtig ist. Und da hängen wir auch oft so arg drin, das beidseitig, ne, Franchise-Nehmer und Franchise-Geber. Ne, werden ja auch Dinge eingefordert, wo man oft sagt, okay, lass mal die Kirche im Dorf, brauchst du das jetzt? Lass uns lieber auf die wichtigen Dinge konzentrieren.
Okay, wenn ich richtig mitgezählt habe, dann kommen noch zwei Phasen. Das heißt, die nächste, jawohl, ich glaube, ich habe gut zugehört, die nächste ist die Ideenbewertung. Ich bin jetzt beispielsweise aus der Kopfstandübung mit jeder Menge Ideen rausgegangen. Sowohl negatives Vermeiden als auch positives Erzeugen. Und sehe aber jetzt schon, ich kann all die Ideen gar nicht parallel umsetzen. Da würde ich mich gnadenlos verzetteln und die Ressourcen sind auch nicht da dafür. Das heißt, ich muss irgendwie eine Art von Priorität, Bewertung und so weiter reinbringen.
Genau richtig, ne? Also es ist ja immer so, ich sage immer, der zweite Schritt, ne? Ich sage immer, jetzt seid ihr bei mir im Seminar, vorher hattet ihr keine Ideen, jetzt habt ihr hunderte von Ideen und jetzt muss ich mir anhören, super, jetzt bin ich genauso schlau wie vorher, was ist denn jetzt meine gute Idee, wie komme ich denn jetzt, ich habe die Zeit ja und das Geld gar nicht, ne? Also deshalb gibt es auch hier in der Ideenbewertung, du musst eine Auswahl treffen, eine Clusterung, ne? Wie du sagst, wie schaffe ich jetzt die 100, 200 Ideen so auszuwerten, dass ich meine Top-Ideen habe, ne? Also hier ein Tipp, A, B, C, super gut, gut, weniger gut. Und dann hast du schon mal eine grobe Clusterung aus dem Bauch und dann arbeitest du natürlich mit deinen Top-A-Ideen weiter und gehst dann nochmal in so ein kleines Punktesystem, ne? Das wäre jetzt alles ein bisschen zu defizit, also du brauchst eine klare Struktur, wie du diese Ideen schon mal vorclusterst. Und dann arbeitest du am Ende. Am Ende kommen dann 3, 5, 8, 10 wirkliche gute Top-Ideen raus. Und mit denen gehst du nochmal in die Einzelbewertung. Es gibt auch eine Kreativitätstechnik, zwei natürlich. Die eine heißen Sechs Denkhüte und Walt Disney Methode. Die sind dafür da, nur dafür da zu sagen, lass mich überprüfen, ist diese Idee auch wirklich gut. Mhm. Weil wie läuft der Klassiker ab? Handheben, wer findet sie gut, wer findet sie schlecht, ne? Und dann hast du so ein Heuer. Und im Ende setzt der Chef um, ne? Egal, wie es ausgeht. Nein, natürlich nicht. Aber du hast nichts Fundiertes. Ja. Das sind Bauchgefühle und jeder entscheidet sich aus anderen Gründen dafür, ob die Idee gut oder schlecht ist. Und über diese Techniken splittest du die wirklich auch nochmal auf. Die Idee wird aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, ne? Von Emotionen über harte Fakten negativ, deine Vorteile, auch dein Nutzen und die Steigerung einer Idee. Und somit hast du ganz andere Perspektiven und deine Idee ist sozusagen auch argumentationssicher. Ja. Das ist eine ganz wichtige Geschichte.
Ne? Du hast jetzt ein Punktesystem nur angerissen aus Zeitgründen. Kurz nur dazu die Frage, muss ich vorher noch die Kriterien, nach denen ich die Punkte vergebe, muss ich die selber finden oder kann man da einen Standard übernehmen?
Da hast du recht. Gebe ich natürlich gerne den Tipp. Am Anfang noch gar nicht. Also ich lasse dir wirklich mit so 1 bis 3 Punkte die Ideen bewerten, nur aus dem Bauchgefühl heraus, die Leute. Da werden noch keine Rahmenbedingungen festgelegt. Es geht nur darum, ist diese Idee cool, super, innovativ, warum, ja, gefällt es mir oder gefällt es mir nicht. Und dann natürlich gibt es eine kleine Matrix. Du brauchst eine kleine Bewertung. Wenn wir von der Wolke wieder runterkommen, ne, jetzt kommen wir in die Realität, jetzt muss ja auch standhalten. Das heißt, da gibt es auch so Klassiker, ne, Innovation. Kommunikationswirksamkeit, Werbewirksamkeit, Kosten, Akzeptanz der Idee. Da gibt es so 4, 5, 6 Kernpunkte, nenne ich es mal. Und anhand dieser Kernpunkte wird diese Idee natürlich auch nochmal bewertet. Warum mache ich das? Weil es natürlich im Unternehmen oft die Gewichtung nicht gleich ist. Es gibt Firmen, die sagen, wir haben, Geld spielt keine Rolle, lieber Kai. Die Idee muss nur super Werbewirksamkeit sein. Ne? Geldhammer. Umgekehrt das gleiche Spiel. Lieber Kai, Geldhammer keine. Ne? Aber also das Geld ist wichtig und die Idee, naja, wir müssen halt mal wieder was rausbringen. Ne? Und somit hast du einen anderen Gewichtungsfaktor, wenn du sagst, ha, die Idee kostet zwar jetzt ein bisschen mehr, hat aber einen dreifachen Wirkungsgrad an Innovation. Dann hast du nachher in deiner Argumentationskette, Führungskräfte, Franchise-Nehmer, Franchise-Geber, immer gute Karte und kannst sagen, hallo, hast du nicht gesagt, Innovation ist wichtig? Ja, sehr sogar, dreimal so, ja, dreimal, siehst du, und es kostet nur 20% mehr, dann lass uns auf diese Idee.
Okay, alles klar. Also es sind schon, ich höre da so raus, es gibt so ein paar Standardkriterien, Merkmale, aber die, je nach Unternehmen, kann die Gewichtung durchaus unterschiedlich ausfallen, worauf ich besonders viel Wert dann lege.
Empfehle ich sogar. Ne? Nimm die Standard, streich das weg, was nicht wichtig ist. Füge das hinzu, was in diesem Unternehmen wichtig ist. Nur, dass du das einfach mal auf den Tisch gelegt hast, ne? Und dann auch sozusagen Argumentationssicherheit.
Okay, dann lass mich raten, Phase 5, Umsetzung. Angehen das Thema.
Definitiv. Jetzt hast du auch keine Ausrede mehr, ne? Beziehungsweise wir haben in der Phase 4 mit der Einbewertungstechnik, hast du dann nachher vielleicht eine Einschätzung, ah, die Idee, cool, ja, kommt raus, 60% gut, 40% nicht so gut. Ne? Jetzt gehst du natürlich noch eins top drauf und sagst, du guckst dir nochmal die negativen Dinge an, was gegen diese Idee sprechen. Und schaust, ob du die ausräumen kannst. Weiß ich, ne? Diese Idee passt jetzt nicht zum Image unseres Unternehmens, ne? Könnte da stehen. Und jetzt lässt du das natürlich nicht auf sich beruhen, sondern du willst immer nicht die 100%, aber nahezu 100%. Das heißt, lass uns gucken, kriegen wir das irgendwie weg. Habe ich sofort eine Idee, baue ich sie ein, habe ich sie nicht. Dann nehme ich diesen Punkt und sage, habt ihr nochmal 20 Minuten Zeit, nächste Kreativitätstechnik raus, wie schaffen wir das, diese Idee so zu planen, dass das wieder passt zu unserem Image. Also als kleiner Tipp, ne? Wir reduzieren die Negativen und somit hast du 90-95% nur noch positive Dinge für diese Idee. Oder die Erkenntnis heißt, nee, wir fanden sie alle toll, alle cool, aber die Technik hat gezeigt, total blöde Idee, funktioniert nicht. Ne? Kostet zu viel, können wir nicht umsetzen, 1, 2, 3. Wir kriegen es auch manchmal nicht gelöst.
Obwohl wir vorher bewertet haben, dass wir dann hinterher schlauer sind.
So ist es, ja. Das ist genau dieses Gefühl, eigentlich cool und hab noch nicht alles im Kopf und merkt plötzlich über diese strukturierte Bewertung, oh ja, jetzt steht schwarz auf weiß, wir kriegen es nicht gelöst oder es ist doch nicht so gut oder der Input ist so hoch, dass der Output nicht mal rechtfertigt. Und dann kann ich auch mal eine Idee zur Seite schieben. Und du ahnst es schon, ich lese es hinter deiner Stirn. Das ist genau die Geschichte, dass ein Franchise-Nehmer versteht, warum Franchise-Geber auch mal eine Idee nicht umsetzt. Und umgekehrt genauso. Das ist das Tolle. Nicht mehr, das macht er halt, weil er es kann, ja, oder weil er es nicht will. Und das sind dann wirklich harte Fakten, die stehen auf dem Papier. Und somit nimmst du den Leuten allen Wind aus den Segeln und hast sie trotzdem im Boot. Also eine coole Geschichte. Ne? Mhm. Du musst nicht mehr einen Finger drauf drücken, sondern es kommt ein Verständnis. Und alles, was nicht zum Verständnis führt, kannst du wieder lösen. In 99% der Fälle nächstes Mal. Mhm. Und dann hast du jetzt die richtige Bewertung oder jetzt weißt du, machen oder lassen. Was wir oft haben, ist noch die Vielleicht-Schublade. Ich nenne sie gerne diese drei Schubladen. Machen, lassen, vielleicht. Und die Vielleicht-Schublade, die ist so groß wie ein Kleiderschrank. Ne? Weil, wir wollen ja bloß nichts verschenken und vielleicht können wir ja doch nochmal. Ne?
Also FOMO, Fear of Missing Out. Ich habe die Angst, etwas zu verpassen.
Absolut, ja. Und deshalb schmeißen wir Ideen bitte nie weg. Ne? Das ist ein absolutes No-Go. Das ist so, wenn ihr Goldbarren wegwerft. Ne? Eine Idee, vielleicht ist die Zeit noch nicht reif für diese Idee. Ne? Und in 5 Monaten sieht es anders aus. Wegschmeißen, nie aufheben, ja, aber in die Schublade legen. Und zwar nicht in die gedankliche. Weil wenn sie hier oben rumspuckt, dann kann die wieder sehr, sehr konträr zu den anderen Ideen stehen. Und wir haben mit der Bewertung eine Aussage und dann kommt die auf die Seite und jetzt kann ich mich auf das konzentrieren, was auch wirklich wichtig ist in der Umsetzung. Und dann gehe ich auch mit dieser Idee in die Umsetzung. Ich sage immer so, spaßeshalber zu den Teilnehmern, weil wir viele Ideen haben, boah, das sind ja viel zu, die können wir auch alles gar nicht umsetzen. Das sage ich, brauchen wir auch nicht. Wie viele gute Ideen brauchen wir? Naja, so viel wie möglich. Für den Weg dorthin, ja, Quantität für Qualität. Aber für die Umsetzung?
Die eine entscheidende vielleicht.
So ist es. Ich arbeite immer mit Plan B und C, aber das sind drei gute Ideen, ne, die ich mal parallel laufen lasse. Und dann ist gut, aber eine Sitzung in der Regel gut. Ne?
Ja.
Und dann sagen wir, ja, um die rauszufinden, ist quasi der Prozess dorthin, Quantität vor Qualität der Weg. Ja.
Jetzt nur, um mein Verständnis nochmal sicherzustellen, diese drei Schubladen, wo du die bewerteten Ideen dann reinlegst, das ist schon Phase 5 oder befinden wir uns noch am Ende von Phase 4?
Am Ende von Phase 4.
Okay.
Genau. Weil dort hast du ja schon gesagt, okay, jetzt habe ich meine Top 10 bewertet und jetzt habe ich mal eine, zwei, drei gute Ideen. Ich kann argumentieren, warum die toll ist. Und die muss jetzt in die Umsetzung kommen.
Ne? Okay, und dann guck mal jetzt in Phase 5, wie wir es konkret umsetzen können.
Genau, weil jetzt bist du, jetzt brennst du, jetzt hast du alles und jetzt rennst du los und präsentierst es und willst die anderen davon überzeugen. Ne? Und jetzt ist die Frage, wie schaffe ich jetzt diese Umsetzung? Auch oft ein Killer oder was viele nicht berücksichtigen, ist natürlich, dass die anderen noch gar nicht für diese Idee brennen. Die stecken nicht im Detail drin und du kommst und hast das Bild schon vor Augen und die sehen das nicht. Ne? Und dann wird blockiert. Dann wird dagegen geschossen. Ne? Dann heißt, ja klar, ne? Oder du hast im Vorfeld noch nicht die Gedanken gemacht, was braucht denn meine Idee jetzt für die Umsetzung? Das ist ein Stein, den du ins Wasser wirfst, dann zieht der Wellen und Kreise natürlich, ne? Kreise. Und den ersten und zweiten, den überblicke ich vielleicht noch, wenn ich ein bisschen über den Tellerrand blicke, aber die nächsten, die sich da ziehen, die sind schon ganz, ganz weit weg. Und ich habe schon Ideen an die Wand fahren sehen, die im letzten Kreis ganz hinten von einer Nischenzielgruppe, da kam dann ein Gegenschuss, ne? Und da ist die ganze Idee in sich zusammengefallen, weil wir die nicht berücksichtigt haben. Ne? Da war ein Gedanke, der hatte so viel Einfluss, ne? Da wurde so manipuliert. Also du siehst, wir müssen verstehen, dass unsere Idee, die wir haben, immer auch umgesetzt werden. Das werden wir nicht alleine schaffen. Wir haben immer Leute, die wir im Boot brauchen für die Umsetzung, die davon profitieren, die davon auch vielleicht ein bisschen was investieren müssen, ne, die sich verändern müssen. Und diese ganzen Leute muss ich in der Umsetzung natürlich ins Boot holen. Ich nenne es immer gerne Tipps und Tricks, wie überzeuge ich andere von meiner Idee und wie schaffe ich Begeisterung für die Unterstützung. Das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da geht es eben auch los mit Argumentationsketten. Logischerweise, ich habe immer eine Pro- und Kontraliste. Ne? Und da muss ich mir aber nochmal Gedanken machen. Ne?
Das heißt, wie gehe ich in Phase 5 konkret vor? Ich habe diese Sammlung von Ideen und überlege jetzt, okay, was muss ich alles im Vorfeld erkennen? Also wie komme ich dahin, dass ich die von dir metaphorisch beschriebenen Kreise identifiziere und was aus diesen verschiedenen Himmelsrichtungen denn kommen könnte, denn die Kreise breiten sich ja auch in alle Himmelsrichtungen aus. Ne? Also ich muss ja wirklich ein sehr breites Bild haben. Und wie übersetze ich das dann wiederum in wirklich konkrete To-Dos für Person A, B und C, dass wir nach dem Workshop wirklich in den nächsten Schritt gehen?
Mhm. Eigentlich genauso, wie du es gesagt hast. Ich brauche natürlich meine Personas. Ne? Das ist meine Idee. Und wer muss mir jetzt, oder wen brauche ich? Müller, Meier, XY, Abteilung F. Wer muss dabei sein? Und was muss sie dafür tun? Was will ich? Was brauche ich von denen als Unterstützung? Und es kann eine freiwillige Geschichte sein oder auch eine abhängige. Ne? Thema Mitarbeiter, Franchise-Geber, Franchise-Nehmer, ein bisschen eine Rahmenbedingung. Und dann muss ich mir wirklich überlegen, wo können da die Stolpersteine sein? Jetzt haben wir natürlich einige Dinge schon in der Phase 4 beantwortet, die wir die Idee bewertet haben. Da haben wir ja auch ein Thema drin, Gefühle, negative schwarze Fakten. Und da können solche Dinge kommen wie kein Geld, keine Zeit. Ach, die finden das alles blöd, weil wir es da schon machen.
Also im Grunde eine Einwandvorwegnahme, die wir schon vorgearbeitet haben.
Und die stimme ich dann quasi mit meinen Personas um in meinem Umfeld, die davon betroffen sind. Check nochmal gegen und stimme das direkt und indirekt mit denen ab. Ne? Hol die dann auch ins Boot. Und jetzt bin ich wieder ein Freund von Nutzen formulieren. Es gibt immer, du hast immer zwei Möglichkeiten. Ne? Du kannst Druck aufbauen oder du kannst sozusagen Problem lösen, Wünscherfüller oder Druck aufbauen und die Leute ins Boot holen, indem du ihnen einen Mehrwert bietest. Druck ist immer die schlechteste Lösung. Da bin ich ein Mensch, wo ich sage, nein, das spricht auch meiner Kampfkunstphilosophie. Ich möchte, dass alle einen Mehrwert davon haben. Das gibt Leichtigkeit. Das heißt, ich überlege mir wirklich, wen möchte ich dabei haben oder wen brauche ich und was kann ich dem dafür bieten? Ja, manchmal nennen sie mir an Leute, die sagen, naja, die wollen ja nichts. Dann sage ich, doch, wir machen, niemand was macht was im Leben für umsonst.
Und wenn es Freude ist, ne? Spaß bei der Sache.
Oder ein Handschlag oder mal toll, dass ich dir helfen kann. Ich kann dich gut leiden, ja, oder ich finde es toll, dass sich was bewegt. Also es ist immer ein Geben und Nehmen, und zwar auf einer anderen Ebene, findet ein Austausch statt. Und da mache ich mal Gedanken drüber, ne? Und ich nenne es immer gerne das Gastprinzip. Weil mein Gegenüber ist kein Kunde, ist auch kein König, er ist immer mein Gast. Und meinem Gast will ich immer was Gutes tun und ich interessiere mich für meine Gäste. Ne? Und das heißt, ich frage, sehe, was brauchst du, was tut dir gut und was kann ich dir geben? Ob ich es ihm dann gebe und in welcher Form, das kann ich immer noch entscheiden. Aber ich muss wissen, wie tickt diese Person und in unserem Fall, wie bekomme ich die Person dazu, mir bei meinem Projekt zu helfen oder bei der Umsetzung meiner Idee. Und da gehe ich nicht rein und sage, mein Haus, mein Pferd, mein Auto, meine Frau, schau mal, was die Idee so alles toll kann. Mein Gegenüber tickt ja vielleicht ganz anders und sagt, das ist mir alles egal. Mir ist nur wichtig, 1, 2, 3. Und dann sind wir im Wording, zielgruppengerechtes Wording und Nutzen generieren. Und wenn der eine sagt, hey, mir ist toll, wenn ich einfach meine Unterschrift drunter setzen kann und alle Leute sehen, ich habe an deiner Idee mitgearbeitet, dann reicht mir das vollkommen aus. Und der dritte sagt, ich bin Gefallensammler, ich mache dir einen Gefallen, dann bin ich mit dabei, habe Spaß natürlich und dann habe ich wieder einen Gefallen bei dir gut.
Also wenn ich dir so zuhöre, ist das eigentlich, glaube ich, was du in dieser Phase beschreibst, ist das, was gute Marketer alle machen, sich in die andere Zielgruppe hineinzuversetzen, um die Idee, die man hat, im Sinne von das Produkt, das man hat, an die Zielgruppe durch einen hohen wahrgenommenen Nutzen zu verkaufen. Und so gestalte ich mein Marketing für diese Idee, oder? So klingt es für mich jedenfalls. So. Man könnte die Phase auch Ideenmarketing vielleicht nennen.
Absolut. Du hast auf den Punkt gebracht. Wenn ich mal brenne, bin ich im Redefluss. Aber du hast absolut richtig. Und wenn du das ansetzt auf die Teilnehmer, die du brauchst in deiner Idee, dann hast du genau alles richtig gemacht. Das ist eigentlich Verkaufen nur auf Ideenmarketing für die Mitarbeiter, ja, oder im Team. Ich habe echt viele Ideen, wie gesagt, schon an die Wand laufen sehen. Es wurde präsentiert und es wurde genau das im Vorfeld nicht gemacht. Sich im Vorfeld auch schon die Gedanken um diese Veränderung oder diese Idee zu machen. Wir rennen oft los und entwickeln Ideen, dann sind wir fertig, haben viel reingesteckt. Und dann kommt uns der Gedanke, ach Gott, es gibt ja auch noch jemand, der musste jetzt auch noch mit dem Auto fahren, ja, das wir entwickelt haben. So, und dann fangen wir wieder bei Null an, oder habe viel reingesteckt. Und hier mein Tipp, beides gleichzeitig. Ich habe eine Idee, okay, das ist cool. Was brauche ich für diese Idee, für die Umsetzung? Egal, ob jetzt personell, zeitlich, Geld. Ne? Das sind einfach so ein bisschen das Umfeld drumherum. Das nehme ich mir gedanklich schon mal mit und arbeite parallel in dieser Geschichte.
Ohne, dass ich es mir zerrede in dem Moment, wo ich über die Details mir Gedanken mache. Ne? Weil da kommt dann der Moment, wo eine Idee wahrscheinlich auch sehr leicht einfach zerspringen kann, weil man im Detail dann ja sich verfährt. Und das ganze Ding zerredet, wenn man das zu 3, 4, 5 Mann macht.
Unbedingt. Also es darf sich nicht gegenseitig beeinflussen. Das sind wirklich zwei Stränge. Und ich muss gedanklich natürlich schaffen, das eine ist meine Idee zu entwickeln. Und das andere ist so, mir im Hinterkopf zu machen, naja, okay, angenommen, es wäre die Top-Idee, die da funktioniert, ne? Gibt es irgendwelche Rahmenbedingungen, die ich jetzt schon zumindest mal aufgeschrieben habe und nicht bewertet und nicht im Detail und nicht verzettelt. Das ist eine wichtige Geschichte. Weil auch umgekehrt, es stehen Rahmenbedingungen nicht immer in Stein gemeißelt, hatte ich auch schon erlebt. Dass wirklich plötzlich Mauern eingerissen wurden, wo vorher klar war, die Mauer ist noch nie gefallen, weil dann plötzlich der Nutzen der Idee so hoch war, dass dann der Entscheider gesagt hat, okay, jetzt kriege ich auch noch andere Töpfe herbeigeholt für dieses Budget. Ne?
Lieber Kai, im Anbetracht der Zeit, danke für die 5 Phasen, die du uns gezeigt hast, die wir anwenden können. Ich hätte noch einen finalen Gedanken, den ich loswerden wollte, beziehungsweise mit dir diskutieren wollte, bevor wir dann auf deine letzten Takeaways gehen, die du uns versprochen hast. Ich hatte vor meinem geistigen Auge jetzt die ganze Zeit so einen Workshop. Ne? Wir fangen an, Mindset aufbauen und gehen gemeinsam als Gruppe durch die Ideengenerierung, Bewertung und so weiter. Aus dem Vorgespräch weiß ich, dass dieses Bild vielleicht für den einzelnen Workshop gelten mag, aber dass das Grundverständnis ein anderes sein sollte, nämlich, dass es nie aufhört. Es ist ein fortlaufender Prozess, hast du mir gesagt. Das sollten wir vielleicht noch einmal kurz darstellen.
Absolut. Das eine ist sozusagen die Anleitung, das andere ist, bleib ich am Ball. Ne? Anfangs erwähnt, kritisiert ist ein Muskel, der trainiert werden soll und muss. Und hier auch definitiv meine Empfehlung, die Sessions natürlich permanent zu machen. Nicht einmal im Jahr, sondern öfters mal kleinere Wissenssessions einzubauen. Auch an kleineren Ideen muss nicht immer die Riesenidee sein. Wir müssen es trainieren, um gut zu werden. Und wenn wir die ersten Aha-Erlebnisse haben, dann haben wir Spaß. Und mein Vergleich ist immer gerne mit Schwarz-Weiß-Fernseher, drei Programme ohne Fernbedienung oder unser heutiges Farbfernsehen mit Fernbedienung. Wenn wir mal wissen, wie viel da rauskommt und wir Spaß dran haben, dass das auch effizient wird und nur dann wird es effizient, wenn wir es geübt haben und dann die Ergebnisse passen, wollen wir gar nicht mehr aufhören. Also permanenter, fortlaufender Prozess. Ideenmanagement nenne ich es immer gern und Kreativitätstechniken. Das eine ist das Werkzeug und das andere ist die Anleitung oder auch die Tipps und Tricks. Das ist das, was wir in den Workshops auch immer machen, wo ich sage, jetzt ist es wichtig, dieses Zusammenspiel zu erkennen. Dran zu bleiben, weiterzuführen, auch zu protokollieren, wieder in die neue Session zu gehen. Ansonsten wird es einschlafen und verkümmern. Und das wäre extrem schade. Wenn wir einmal das Potenzial erkannt haben, können wir so viel noch aus dem Unternehmen ziehen oder so viel bieten. Das ist uns gar nicht erstmal so offensichtlich vor Augen.
Das Finale, Kai. Du hast uns Game Changer versprochen. Was sind die Takeaways, die wir mitnehmen dürfen?
Es ist vorhin schon zwischen den Zeilen erwähnt, natürlich dieses klassische Ja-Aber. Also, wenn ihr eine Session macht, ist es ganz wichtig, dass ihr innerhalb dieser 20, 40 Minuten, das ist so ein bisschen range, ich empfehle für die reine kreative Phase, auch das, man muss nicht 4 Stunden hirnen, kurz und schnell und knackig, dass überhaupt kein Ja-Aber aufkommt. Also es kommt eine Idee rein, die wird aufgeschrieben. Ob die verrückt ist, es spielt keine Rolle. Ja? Schlagwort, Tipp, alles wirklich Quantität vor Qualität, so schnell wie es geht. Ne? Alle Ideen aufschreiben, nicht negieren, kein Ja-Aber, sondern nur weiterführen. Das ist ein Game-Changer, das machen locker 98% aller Unternehmen. Falsch, wenn es in ein Brainstorming geht.
Immer wenn du über Brainstorming was liest, wird immer gesagt, niemals gegenreden während der Brainstorming-Phase. Also kommuniziert, Wissen gehört haben, würde ich behaupten, hat es jeder, der Brainstorming systematisch mal macht. Und trotzdem wird es nicht angewandt. Was kann ich denn tun, dass mir das nicht wieder passiert, wenn ich dann in diesem Schlamassel drin hänge?
An den Ohren ziehen oder mir jemand holen, der mich einbremst. Oder ich nenne sie immer gerne die Kai-Schweine. Ich habe wirklich Spaßschweine dabei, wenn ich in den Workshops bin. Die stelle ich auf den Tisch in der Gruppe und sage, Achtung, ihr wisst, ja, aber ist absolutes No-Go. Sobald ein Ja-Aber kommt 20 Euro in die Kasse rein. Es geht natürlich zu, ja genau, es muss wehtun. Ne? Und dann zucken die am Anfang zusammen. Ich sage, ich brauche am Ende fast keine Rechnung stellen. Das hat so einen optischen Effekt nochmal, dass sie wissen, es ist wichtig, dass es ja, aber alles zerstört, was ihr da macht. Das macht es ineffizient, das macht es zähfließend, das bringt euren Ideenfluss so auseinander. Da kann nichts rauskommen. Und wenn die es einmal erlebt haben, wie das funktioniert, nur positiv, dann habe ich immer erlebt, sogar schon im Workshop, dass die Leute gesagt haben, ah, Moment, kein Ja, aber, gell? Denkt dran, 20 Euro. Also die erziehen sich da selber und dann hat man es erreicht. Okay. Das ist ganz wichtig. Und du siehst am Ende, du hast einfach 20, 30, 50, 80 Ideen auf dem Blatt Papier stehen, wo du vorher nur 2 oder 3, wenn du überhaupt draufstehen hattest. Ne? Und allein das ist schon das Ergebnis, ist Proof of Concept. Also ich muss verstehen, warum das Ja, aber eben nicht sinnvoll ist. Und das sind die Dinge, dass die Leute es gar nicht wissen, was da passiert. Sie machen es halt, weil wir es schon immer so machen. Und weil sie glauben, dass es jetzt wichtig ist. Ne? Und das ist aber den Prozess stört, Wissen. Ne? Das ist, die Leute sagen immer, ja stimmt, ich wusste gar nie, warum. Ne? A, nicht, dass ich es mache, weil mich nie jemand unterbrochen hat. Und B, dass es so eine Auswirkung hat. Ne? Das sind genau die Dinge, die wir in den Workshops eben als Moment haben. Und sagen, hey, ja klar, denk bitte dran. Bei der Bohrmaschine halt auch den Schutz vorne drauf oder wegzumachen. Ne?
Kai, eine wunderbare Ergänzung zu Episoden, die ich im Franchise-Universum-Podcast schon hatte, nämlich mit Andreas Frings, dem Anwalt, über die Innovationspflicht des Franchise-Gebers und die Rechte und Pflichten für Franchise-Geber und Franchise-Nehmer gleichermaßen. Ich packe es als Link in die Shownotes. Und mit Jana Japs habe ich auch über die Innovationspflicht des Franchise-Gebers aus der organisatorischen Sicht gesprochen und da passen deine praktischen Tipps jetzt, glaube ich, wunderbar dazu als praktische Anwendungstipps im Dialog mit Mitarbeitern, Franchise-Nehmern, Franchise-Gebern. Wie gehe ich vor, um die Ideen zu generieren und die Ideen zu managen? Und dafür auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass du uns den Überblick gegeben hast und für dein Franchise-System genauso wie für deine Kreativitäts-Coaching-Business-Ideen, ja, nicht Ideen, sondern Ideen-Business, so rum, wünsche ich dir auf jeden Fall alles, alles Gute und euch da draußen genauso. Hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Mir auch, lieber Steffen. Vielen Dank für die Einladung.
Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter und ganz besonders empfehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lange nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen. Und sehr gerne hinterlasst mir eine nette Bewertung auf iTunes. Das hilft mir, diesen kleinen Nischen-Podcast für die Franchise-Wirtschaft leichter auffindbar zu machen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Teilt euer Glück, euer Wissen, euren Erfolg mit euren Franchise-Partnern. In diesem Sinne macht es gut. Bis zur nächsten Episode. Ciao.